umgeben von der Klarheit der Majestät Gottes, umringt von Myriaden von vollkommenen Engeln. Und da soll Jesus an mich denken, muss ihn gestehen, gut, mit dem Sinn. Aber vielleicht liegt es an meinem begrenzten Verstand, ich kriege es eigentlich gar nicht in meinen Kopf hinein, dass das Wirklichkeit sein soll, dass der, der zu Rechten der Majestät lebt und wirkt, der alle Dinge trägt durch sein mächtiges Wort, dass ich vor ihm überhaupt etwas gelten soll. Ich, der ich so oft ihn betrübe, der ihm sein herrliches Leben schwer mache, dass ich mich darauf berufe, ich gehöre auch noch zu dir. Und deshalb bin ich froh, dass in der Bibel klar gesagt wird, auch wenn wir sündigen, 1. Johannes 2, Vers 1, auch wenn wir sündigen, haben wir einen Fürsprecher beim Vater Jesus, der gerecht ist. Römer 8, 34. Er ist vor dem Vater und tritt für uns ein, auch für mich. Und deshalb feiern wir diesen Tag, dass wir uns das ganz neu bewusst machen. Er ist vor dem Vater und tritt für mich ein. Vor ein paar Tagen in Heidelberg haben wir darüber gesprochen, in der Freien Evangelischen Gemeinde, und nachher kam ein kluger Kopf auf mich zu und hat gesagt, wozu brauchen wir überhaupt einen Fürsprecher bei Gott? Der Jesus hat doch gesagt, er selbst, der Vater, hat euch lieb, ihr dürft mit allen Bitten zu Gott kommen. Und das hat mich dazu gebracht, darüber nachzudenken, warum der Herr Jesus in jenem großen Gebet vor seinem Heimkommen zum Vater, vor seinem Erlösungswerk, für uns gebetet hat, für die Seinen, die ihm vom Vater gegeben waren. Und ich habe eigentlich nur die Lösung, es gibt Bitten, es gibt Anliegen, die sind so weit außerhalb unseres begrenzten Horizontes, dass der Jesus sagt, dann muss ich wie bei der Erlösung für sie eintreten. Ich habe das Erlösungswerk in die Hand genommen, jetzt muss ich auch diese Bitten, die zu leicht vergessen, die gar nicht in ihren Kopf kommen, muss ich aufnehmen und schon vor dem Heimkommen zum Vater ganz dringlich diese Bitten ihm ins Ohr sagen. Diese Bitten, die mich bewegen im Blick auf die meinen, die der Vater mir gegeben hat. Anliegen, an die wir sonst nicht denken würden. Bitten, die sonst bei Gott gar nicht vorkommen würden. Sie sind uns aufgezeichnet in dem herrlichen Gebet, das wir das hohe priesterliche Gebet nennen. Weil Jesus vor den Vater getreten ist, der ein hoher Priester war, das ist ein schwaches Bild dafür. Einmal im Jahr durfte der hohe Priester in Israel hinter den Vorhang, der das Heilige vom Allerheiligsten abtrennte, da wird er zitternd gestanden haben, um sein unvollkommenes Volk vor Gott zu bringen, fürbitten. Und so hat der Jesus uns, deren Christsein so unvollkommen ist, in diesem großen Gebet vor den Vater gebracht. Johannes 17 ist uns das aufgezeichnet im O-Ton, im Originalton. Und die Gemeinden in unserem Land, die hören heute alle dies Wort, dass Jesus sagt, Vater, ich bitte auch für die, die durch ihr Wort, also durch unser Wort, an mich glauben werden, damit sie alle eins seien, so wie du, Vater, in mir bist und ich in dir, so sollen sie auch in uns sein, damit die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. Achten Sie mal darauf, wie oft das damit kommt. Das ist eine Dringlichkeit im Gebet Jesu. Es soll zu was kommen. Damit die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. Und ich habe ihnen die Herrlichkeit gegeben, die du mir anvertraut hast, damit sie eins seien, wie wir eins sind. Ich in ihnen und du in mir, damit sie vollkommen eins seien und die Welt erkenne, dass du mich gesandt hast und sie liebst, wie du mich liebst. Vater, ich will, dass wo ich bin, auch die bei mir seien, die du mir gegeben hast, damit sie meine Herrlichkeit sehen, die du mir gegeben hast. Denn du hast mich geliebt, ehe der Grund der Welt gelegt war. Gerechter Vater, die Welt kennt dich nicht, aber ich kenne dich. Und diese haben erkannt, dass du mich gesandt hast. Und ich habe ihnen deinen Namen kundgetan und werde ihn kundtun, damit die Liebe, mit der du mich liebst, in ihnen sei und ich in ihnen. So beim ersten Lesen kann man es gar nicht fassen. Eine Sprache, die uns gar nicht so vertraut ist. Diese innige Sprache des Sohnes, wenn er mit dem Vater spricht. Aber es sind drei Grundlinien, drei Schneisen, die mir wichtig geworden sind. Es geht zuerst um das Einssein. Und dann um die Liebe. Und dann auch darum, dass der Herr Jesus uns in der Herrlichkeit dabei haben will. Vater, sie sollen eins sein wie wir. Wir müssen schon etwas genau hinhören. Weil bei dem Wort Einheit, da schwingt ja eine Seite in unserem Herzen mit. Wir hätten gern so spannungsloses Einssein hinter unseren Glas- und Haustüren. Ach, es wäre uns so lieb, wenn wir eins wären in unserer lieben Gemeinde. Es wäre uns lieb, wir wären eins in unserem schönen Korntal. Eins in der Christenheit, eins in der Welt. Das steckt in uns drin. Dazu brauchen wir nicht erst den Herrn Jesus, dass er uns die Einheit wichtig macht. Aber der Herr Jesus sagt, Vater, lass sie eins sein, so wie ich in dir und du in mir. Das ist eine ganz besondere Verbundenheit. Nikolaus Ludwig Graf von Zinzendorf hat den schönen Vers gedichtet, erinnere deine kleine Schar, die sich so leicht entzweit, was deine letzte Sorge war, der Christeneinigkeit. Wunderbarer Vers. Die Schar, die sich so leicht entzweit. Aber jetzt bin ich beinahe so weit, dass ich sage, hier irrt sogar Zinzendorf, den ich so liebe. Die letzte Sorge war nicht die Einigkeit, dass wir eins sind, sondern dass wir ohne Dehnungsfuge, ohne Widerstreben, ohne, lassen Sie mich das technische Bild nennen, ohne Wackelkontakt mit dem Vater und mit dem Sohn Jesus Christus verbunden sind, so wie der Sohn Jesus unaufhörlich mit dem Vater verbunden war, geborgen in seiner Liebe. Vater, lass sie so eins sein, wie du in mir und ich in dir, eins in der herrlichen Geborgenheit bei Gott. Diese Einheit ist nicht selbstverständlich. Der Herr Jesus, der unsere Welt kannte und uns dazu, hat gewusst, dass diese Einheit unsagbar gefährdet ist. Dass wir es gar nicht fertigbringen, so in Gottes Gegenwart zu leben, dass durch alle Poren unseres Seins und unserer Zeit Gottes Heiligkeit, Gottes Wahrheit in uns einströmt und wir es aufnehmen. Deshalb bittet der Herr Jesus darum: Vater, ich bitte dich, all das, was ich getan habe in der Erlösung, verpufft, wenn es nicht zu diesem Ziel kommt. Ach, nicht, dass wir als Brüdergemeinde irgendwie eins werden. Ich möchte ihn ergreifen und in ihm erfunden werden, dass wir noch viel mehr das vor uns haben, dass dein Allgegenwart mich wie die Luft erfülle. Lass mich da noch ein bisschen weitermachen, weil mir es wichtig wurde, dieses Einssein mit dem Vater und mit dem Sohn hat einen heiligen Zweck, damit die Welt glaube. Hier wird so oft in der Christenheit ein Punkt gemacht: Wenn wir eins sind, seid einig, dann wird die Welt schon glauben. Von wegen, gar kein Punkt hier, dass die Welt glaube, du habest mich gesandt. Dass die Welt, heißt hier, die Welt weiß nichts von dir. Die hat vielleicht eine religiöse Ader, aber von Gott versteht sie überhaupt nichts. Die Welt kennt dich nicht. Aber sie soll eine letzte Chance bekommen, eine letzte Gelegenheit aufzuwachen und zu begreifen, wie wichtig Jesus sein könnte. Dass er der Glücksfall sein könnte für unsere Welt. Lass mich ein Beispiel gebrauchen. Vielleicht ein bisschen dumm, aber es liegt uns nahe in Korntal. Wir haben ja gerade die Bürgermeisterwahl hinter uns. Und wir hatten eine ganze Serie von interessanten Kandidaten. Jungen und Älteren. Begabten, Erfahrenen. Manche sahen sogar gut aus. Aber dann hat es das gegeben, was eigentlich bei keiner Kommunalwahl gibt, dass schon im ersten Anlauf, beim ersten Wahlgang, die Fülle der abgegebenen Stimmen auf einen Kandidaten fiel. Und da haben Altkorntaler und Neukorntaler und sogar Münchinger, Alte und Junge, Jungwähler und Altwähler, Frauen und Männer zu diesen 70% gehört. Ein kommunaler Glücksfall. Ich kann mir vorstellen, dass in Sindelfingen sich manche am Kopf gekratzt haben und haben gesagt, das haben wir gar nicht gewusst, dass der Herr Dr. Wolf so eine wichtige Person ist. Dass der so viel Gräben überbrücken kann. Dass der das Vertrauen verdient von so vielen Menschen. Lass mich das als Beispiel nehmen. Der Jesus sagt, wenn die Gemeinde eins wird, Alte und Junge, mit unterschiedlichen theologischen und geistlichen Auffassungen. Frauen und Männer. Wenn die eins werden mit dem einen Ziel, ich möchte Christus gewinnen, ich möchte Gott noch näher kommen. Das gibt in der Welt ein Aufwachen. Dann ist doch vielleicht dieser Jesus, der so viel Gräben überbrückt, Gräben, die auch bei uns da sind, der so viel Gräben überbrückt, der Glücksfall für die Menschheit, auf den wir schon so lange hoffen, was einer alles zusammenbindet. Vater, ich bitte dich, dass sie eins sind, so wie du in mir und ich in dir, damit die Welt glaube, du hast mich gesandt. Damit die Welt begreift als eine letzte Chance, dass sie aufwacht, die überirdische Rettungsaktion Gottes ist vielleicht doch unterwegs. Gott hat vielleicht doch den einen für unsere Welt bereit, auf den es ankommt. Normalerweise kommt das doch sicher in Ihren Gebeten, meinen Gebeten nicht vor. Vater, lass mich noch ganz enger, noch viel enger mit dir verbunden. Jesus, nimm mich doch hinein in deine Gegenwart. Es kommt nicht vor. Und deshalb hat der Herr Jesus nicht bloß unsere Erlösung in die Hand genommen, sondern auch dieses Gebet. Vater, ich bitte dich, setz deine ganze Macht dran, dass das geschieht, dass Menschen nicht bloß ein bisschen christlich leben, christliche Auffassungen haben, christliche Ethik vertreten, christliche Überzeugungen propagieren, mit dir verbunden sind. Und heiliger Gottesgegenwart und Jesusgegenwart erfüllt. Dabei ging es Jesus, lasse ich mich gerade noch weitermachen, nicht egoistisch darum, groß herauszukommen, damit die Welt glaube, du habest mich gesandt. Sonst ging um die Welt. Wenn manche meinen, dieses Jesusgebet ist aber ein privates Gebet, introvertiert, typisch christlich, eng, die Welt kommt nicht in den Blick, doch die kommt in den Blick. Die Not dieser Welt ist, dass sie ohne Gott lebt, dass sie Gott vergessen hat. Und dass diese Welt nochmal aufwacht, anders als durch jede tolle Evangelisation, als durch alle Stilmittel und Gags. Mach sie eins mit dir, damit Menschen aufwachen, was man an dir haben kann. Es geht um die Einheit, so wie der Vater mit dem Sohn, der Sohn mit dem Vater verbunden ist. Und es geht um die Liebe. Dass die Liebe, mit der du mich liebst, sei in ihnen. Wir sollen Gottes wahre Liebe erfahren. Es ist komisch, unser Denken ist ja so programmiert, dass wir im Religiösen, wenn das Stichwort Liebe kommt, sofort denken, ja, wir sollten noch viel mehr lieben. Auch die, die wir sonst, mit denen wir nicht auskommen, wir sollen Liebe haben für die Andersdenkenden. Die Jüngeren denken, wir sollten ein bisschen mehr Liebe für die Älteren aufbringen. Die Älteren sagen, wir müssen mehr Liebe für die Jungen aufbringen. Moment mal. Damit die Liebe, mit der du, Vater, mich liebst, sei in ihnen. Es geht auch nicht in erster Linie um den Gott der Liebe, der liebt und liebt und liebt, der wie so eine Oberinstanz der Welt, des Universums dafür sorgt, dass es keine Tsunamis geben darf und keinen Hunger und keine Kriege und dass AIDS aufhört. Nein, der Herr Jesus spricht von dieser besonderen Liebe, mit der du mich liebst. War eine Liebe, die den Herrn Jesus nicht bewahrt hat vor Erniedrigtwerden, nicht vor Hunger, nicht bewahrt hat vor Leiden, nicht bewahrt hat vor Einsamkeit, nicht bewahrt hat vor Sorgen. Aber in all dem, noch bis hinein ans Kreuz, war Jesus geborgen, der Vater ist alle Zeit bei mir. Der Vater liebt mich. Ich bin umgeben von seiner Liebe. Das, was er am Jordan mir gesagt hat, das ist mein Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Das gilt bis in die furchtbaren Stunden am Kreuz. Sodass Jesus als letztes Bekenntnis sagen konnte, Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Der Vater ist alle Zeit bei mir. Der Vater liebt mich. Wir kämen uns wahrscheinlich größenwahnsinnig und vermessen vor, wenn wir bitten würden, Vater im Himmel, ich möchte dieselbe Liebe auch haben, wie der Herr Jesus sie gehabt hat. Ich möchte auch in Krankheit, auch wenn ich selber über mich erschrocken bin, wenn ich nicht weiß, wie es gekommen ist, dass so viel Bruch in meinem Leben ist. Ich möchte selbst dann, wenn Herz und Gedanken vergehen, als wie ein Licht, das hin und her tut, wanken, wenn ihm die Flamme bricht, möchte selbst dann wissen, aber der Vater ist bei mir. Wir wären größenwahnsinnig, wenn wir das erbitten würden. Dieselbe Liebe, mit der der Vater den Sohn geliebt hat. Und deshalb hat der Sohn gesagt, Vater, jetzt bitte ich dich darum. Für die, die du mir gegeben hast, und keiner von uns ausgeschlossen, und gehören die von der Gemeindefreizeit dazu und auf Jungsart treffen und von dem Missionstag in Stuttgart, Vater, ich bitte dich für die, die du mir gegeben hast, dass sie hineingenommen sind in die Liebe, mit der du mich liebst. Die Liebe, mit der du mich liebst, sei in ihnen. In früheren Zeiten hat man davon gesprochen, dass es wichtig ist, dass man Gewissheit des Heils hat. Stichwort Heilsgewissheit. Ist beinahe ein Fremdwort geworden in der Christenheit. Und darum ging es dem Herrn Jesus, dass wir nicht abhängig sind davon, von schweren Führungen, sagen, wo ist denn Gott, hat er mich verlassen, bin ich aufgegeben? Dass wir es nicht ablesen wollen an den Schickungen, die in meinem Leben sind, sondern dass ich auch in schwerstem Ergehen weiß, der Vater ist allezeit bei mir. Dafür hat der Herr Jesus gebetet. Vater, ich will, dass die Liebe, mit der du mich liebst, die gleiche Liebe, sei in ihnen, umgeben von dieser gewissmachenden Liebe. Nichts kann uns scheiden von der Liebe Gottes, wie sagt der Paulus, die in Christus Jesus ist. Da hat er das aufgenommen vom Herrn Jesus, das Gebet. Nicht Liebe Gottes, er liebt ihn, liebt ihn, liebt und meint es immer gut mit mir und es kommt nichts Schweres, sondern selbst im Schweren. Man stößt mich, dass ich fallen soll. Aber der Herr ist bei mir. Mit diesem Gebet ist der Jesus ins Leiden hineingegangen. Und diese Liebe soll auch bei uns sein. Für nichts weniger hat der Herr Jesus gebetet. Und ein letztes. Vater, ich will, dass wo ich bin, auch die bei mir seien, die du mir gegeben hast. Dass sie meine Herrlichkeit sehen. Der Herr Jesus bittet den Vater, dass wir ewig bei ihm sein sollen. Vielleicht pressiert es uns damit nicht so sehr. So wie meinem lieben Bruder, der deutsche Bischof für die Deutschen in Kasachstan, mitten im Leben überfallen wurde von der schweren Krebskrankheit und er hat mich zu sich gebeten, weil er gemeint hat, ich könnte vielleicht die Krankheit wegbeten. Nein. Ich habe es ihm gesagt, lieber Bruder, es geht doch zum Heiland. Da hat er halb bestätigend, halb abwehrend so mit der Hand gewunken und hat gesagt, ja, ich weiß, aber ich freue mich noch gar nicht so toll drauf. Ist doch nüchtern. Nüchtern. Weil jeder von uns, wir drängen zwar oft weg, Angst hat, wie das sein wird, wenn wir eintauchen werden in die letzte Ohnmacht, in das Sterben. Davor ist uns bange. Und unser Gebet ist, Herr, wenn es schon mal sein muss, dann gewähre mir ein gnädiges Sterben. Oder wie Philipp Friedrich Hiller gebetet hat, weck in mir den Geist des Glaubens, dass ich mutig sterben kann. Gnädiges Sterben, mutiges Sterben, zuversichtliches Sterben. Darum können wir beten. Aber der Jesus bittet nicht, dass wir irgendwie Sterben hinter uns kriegen, sondern Vater, ich will, dass Sie die Herrlichkeit sehen, dass Sie bei mir sind. Das können Sie sich kaum wünschen. Uns geht schwer über unsere Lippen, wenn wir es bitten würden. Aber der Herr Jesus hat es uns vorgebetet. Vater, ich will, dass die bei mir seien, die du mir gegeben hast, sie sollen meine Herrlichkeit sehen. Das Größte kommt erst noch mit Jesus zum Vater. Diese Bitten, die so außerhalb unseres christlichen Horizonts liegen, die aber die Vision, ach was, nicht bloß Vision, das Ziel des Herrn Jesus sind, mit uns, die der Vater ihm gegeben hat, die hat er dem Vater vorgetragen, die sind in Kraft, der Vater weiß darum. Alles gut? Ich habe bloß die Sorge, dass wir mit unseren kleinen christlichen Kinkerlitzchen diesem großen Ziel, dieser Erfüllung des Gebets im Weg stehen könnten. Herr, mach's wahr, dass wir geborgen sind in deiner Liebe und deiner Herrlichkeit sehen dürfen. Amen.